NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. November 1910. Der Geburtstag des britischen Journalisten Hugh Carton Green.
Hier ist England. Hier ist England. Der Vorhang ist aufgegangen über dem letzten Akt der deutschen Tragödie.
Das ist seine Stimme. Wer es wagte, im Zweiten Weltkrieg den Feindsender BBC zu empfangen, hörte Hugh Carton Green. Er leitete damals das deutschsprachige Programm des britischen Rundfunks.
Deutsche Knaben und alte Männer sollen gegen die kampferprobten Soldaten Englands, Amerikas, Russlands und der anderen Alliierten in den Kampf geworfen werden.
Green und seine Mitarbeiter kämpften mit Worten gegen die skrupellosen Lügen der Nationalsozialisten und konfrontierten die Deutschen mit der Wahrheit über Hitler und seinen Krieg. Psychologische Kriegsführung nannten die Briten das.
Das Signal der Sendungen des Europäischen Rundfunks, der BBC, waren ja die ersten Töne der 5. Symphonie von Beethoven, die wir dann suchten und suchten und suchten auf unserer Rundfunkskala. Und dann seine Stimme.
Hier ist England.
Julia Dingwort-Nussek, die spätere Chefredakteurin des WDR, erinnert sich noch lebhaft an das Knistern im Radio und ihre aufgeregte Spannung, wenn sie Green hörte. Nach dem Krieg lernte sie ihn persönlich kennen, in London, wo sie auf Einladung der BBC an einem Austauschprogramm für junge Redakteure teilnahm.
Also als Mensch, ich kann nur sagen, ungemein beeindruckend. Und wenn man zurückrechnet, wie früh er bereits der Chef des deutschsprachigen BBC-Radios war im Kriege, dann kann ich immer nur wieder sagen, er mit damals ja 29 Jahren, Respekt, Respekt.
Hugh Carton Green war ein exzellenter Deutschlandkenner und hatte rasant Karriere gemacht. Mit 19 Jahren war er zum ersten Mal hier, 1929. Auf Wunsch der Eltern hatte er den Sommer in Marburg verbracht. Er stammte aus gutbürgerlichem Hause und wurde heute vor 100 Jahren in Berkhamsted, einer Kleinstadt nördlich von London, geboren. Der Vater war Schulleiter, sein älterer Bruder der Schriftsteller Graham Greene. Warum ihn die Eltern nach Deutschland schickten, ist ihm immer ein Rätsel geblieben. Er hatte sich nie sonderlich für das Land interessiert und in der Schule Französisch gelernt. Der Sommer in Marburg aber prägte ihn nachhaltig. Seien es die Suppen seiner Wirtin Frau von Pritzelwitz, die Deutschstunden bei Fräulein Dietzen, die Wälder, die Literatur und der deutsche Wein. Green saugte neugierig alles auf. Er war froh, der Schule entronnen zu sein.
Meine Schuljahre vergingen so langsam wie eine Gefängnishaft. 10 Jahre Zwangsarbeit, wovon am Ende ein Teil wegen guter Führung erlassen wurde. So jedenfalls sehe ich es rückschauend.
Nach seinem Studium in Oxford kehrte Green 1933 nach Deutschland zurück, als Journalist. Ohne die finanzielle Unterstützung des Vaters freilich hätte er sich in der ersten Zeit als freier Auslandskorrespondent in München nicht halten können. Aber er etablierte sich schnell und bekam in Berlin eine Stelle beim Daily Telegraph. Dort blieb er, ein genauer Beobachter der Verhältnisse, bis ihn die Nazis als unerwünschten Ausländer 1939 des Landes verwiesen. Aber Deutschland und die Deutschen ließen ihn auch nach seiner Ausweisung nicht los. 1940 heuerte ihn die BBC als Chefredakteur für ihren Deutschlanddienst ein. Je länger der Krieg dauerte, desto wichtiger wurde auch die psychologische Kriegsführung der Briten.
Als ich zu dem deutschen Dienst kam, haben die Sendungen mit den Worten "Hier ist der Londoner Rundfunk" angefangen. Nun, das fand ich ein bisschen doof, "Hier ist der Londoner Rundfunk". Und wir haben dann nachher gesagt, hier ist England, hier ist England, hier ist England. Das ist provokativ, nicht wahr? Wir sind Engländer, wir sind die Feinde, aber fairer und nicht deutsche Emigranten.
Ein Jahr nach Kriegsende arbeitete er bereits wieder in Deutschland, diesmal in Hamburg, wo die britische Militärregierung 1945 ihr Hauptquartier bezogen hatte. Zu ihrer Besatzungszone gehörten die Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und die Hansestadt Hamburg.
Ich kam Oktober 1946 und gleich nachher kam dieser sehr kalte Winter. Und ich glaube, die gemeinsamen Leiden dieses Winters haben sehr viel dazu beigetragen, Engländer und Deutsche im Nordwestdeutschen Rundfunk zusammenzubringen.
Die britische Militärregierung hatte bereits wenige Wochen nach Kriegsende in ihrer Zone den NWDR gegründet, den Nordwestdeutschen Rundfunk. Dahinter stand die Philosophie der Alliierten, dass ein demokratisches Gemeinwesen in Deutschland nur entstehen konnte, wenn die Bevölkerung entsprechend informiert, gebildet und umerzogen war. Um diesen Prozess in Gang zu setzen, brauchte man die Medien, allen voran den Rundfunk. Eine Rundfunkanstalt wie die BBC schwebte den Militärs vor. Einen Plan, wie sie genau aussehen sollte, hatten sie nicht.
Das wäre sehr unenglisch gewesen, alles von vornherein genau zu planen. Ich hatte keine Befehle von der Militärregierung. Ich hatte die größte Unabhängigkeit.
Als Green im Oktober 1946 mit seiner Tätigkeit beim NWDR in Hamburg begann, arbeitete dort auch Julia Dingwort-Nussek.
Bevor er ins Funkhaus Hamburg kam als Chief Controller, sagte uns vorher Peter von Zahn, also wenn Ihnen ein ganz langer Mensch begegnet, der oben ein Babygesicht mit Brille hat und hervorragend Deutsch spricht, das ist Hugh Carton Green.
Mit flachen Hierarchien und regelmäßigen Konferenzen gewann er schnell das Vertrauen der NWDR-Beschäftigten. Unter ihnen so renommierte Autoren wie Ernst Schnabel, Axel Eggebrecht und Gregor von Rizzori.
Ich wollte immer die größtmögliche Freiheit geben, Unabhängigkeit für alle Leute, die im Funk arbeiteten. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich bin hier gekommen, um mich überflüssig zu machen.
Da hat er uns auch sein journalistisches Credo nahegebracht. Die meisten von uns hatten natürlich nur den Rundfunk in der NS-Zeit erlebt. Und dann diese Toleranz, das war für uns etwas absolut Neues.
Unter Green durften die deutschen Redakteure auch Kritik formulieren. Solange sie begründet war, begrüßte er das. Selbst Kritik an der Besatzungsmacht war erlaubt, was bei den anderen Alliierten teilweise Befremden auslöste.
Die Amerikaner waren nicht dafür. Außerdem, meine amerikanischen Kollegen haben nicht, glaube ich, dieselbe Rolle gespielt in der Programmgestaltung wie ich als Rundfunkmann. Ich war ein Mitglied des Teams, aber politisch waren sie sicher nicht so liberal, wie wir in Hamburg waren.
Es weht der Wind von Norden.
Er verlangte viel von seinem Team und ging selbst mit gutem Beispiel voran. Die Redakteure lernten von ihm, wie man die Hörer am besten erreicht. Mit kurzen, prägnanten, einfachen Sätzen. Rede ist keine Schreibe, predigte Green. Das habe sie immer im Hinterkopf gehabt, erzählt Julia Dingwort-Nussek. Sie beschreibt ihn als ebenso charmanten wie unerbittlichen Chef.
Unerbittlich in seiner Personalpolitik, unerbittlich vor allem im Auftreten nach außen, soweit es um unseren Rundfunk ging, aber hundertprozentig tolerant im Hinblick auf die von uns ausgestrahlten Sendungen.
Green duldete keine alten Nazis unter den Mitarbeitern des NWDR. Gleiches galt für Mitarbeiter, die sich für die Kommunisten stark machten. Karl Eduard von Schnitzler gehörte dazu, der später in der DDR als Moderator des Schwarzen Kanals Karriere machte. Damals arbeitete er noch beim NWDR in Köln, bis Green ihn entließ.
Was soll nun werden? Es muss doch weitergehen.
Der Rundfunk sollte unabhängig sein, unabhängig vom Markt und unabhängig vom Einfluss der politischen Parteien. Green musste viel Überzeugungsarbeit leisten. Wie mühsam das sein würde, damit habe er vorher wohl nicht gerechnet, sagt der Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner, der über die Geschichte des NWDR forscht.
Dementsprechend war seine Arbeit, zum Beispiel die Arbeit im Zonenbeirat, in dem entsprechenden Ausschuss für Rundfunkfragen, das war eine Sache, wo er ständig Vorträge hielt, nochmal eine Eingabe machte, entsprechend versuchte, seine Idee zu kommunizieren.
Die BBC war das große Vorbild. Daran orientierte sich Green, als er die Satzungen für den NWDR entwarf. Aber er habe nicht nur den britischen Rundfunk im Kopf gehabt, betonte er später wiederholt.
Sondern ich hatte auch lange Besprechungen mit Dr. Bredow, dem Vater des deutschen Rundfunks, über die Schwäche, wie er sie gesehen hat, des Rundfunks in Deutschland in der Zeit vor 1933. Und was er als Hauptschwäche gefunden hat, war ein zu großen Einfluss der politischen Parteien.
Nach dem Zweiten Weltkrieg drohte sich die Geschichte zu wiederholen. Die Parteienvertreter scharrten bereits mit den Füßen. Sie wollten mitbestimmen bei der Etablierung des deutschen Rundfunks.
Die deutschen Parteien fühlten sich durch die frühe Bildung, dass sie sich gründen durften und dass die frühen ersten Wahlen waren, als die ersten demokratisch legitimierten Vertreter des Volkes. Und genau das war natürlich die Argumentation. Wir sind gewählt. Daraus leiteten die natürlich jede Macht, jeden Anspruch ab.
Green musste bald einräumen, dass sein Modell nicht mehrheitsfähig war. Und es brachialer durchzusetzen, lehnte er ab. Das entsprach auch nicht der Philosophie der Briten. So musste er sich um Schadensbegrenzung bemühen und einen Kompromiss finden, mit dem alle leben konnten. Als er im November 1948 den Deutschen die Leitung des NWDR überließ, wurde Adolf Grimme Generaldirektor und Heinrich Georg Raskopp Vorsitzender des Verwaltungsrats. Der eine SPD, der andere CDU.
Bei meinem Abgang damals, ich sprach über die Notwendigkeit, den Einfluss der politischen Parteien auszuschalten. Und als ich vom Pult heruntergekommen bin, sagte mir der damalige Bürgermeister von Hamburg, Herr Brauer, mit dem ich eigentlich sehr befreundet war, sagte mir, es wird Ihnen nicht gelingen, Mr. Green, es wird Ihnen nicht gelingen. Und leider hat er recht gehabt.
Nach seinem Abschied vom Nordwestdeutschen Rundfunk übernahm Green die Leitung des Osteuropadienstes bei der BBC und ging dann noch einmal als Experte für psychologische Kriegsführung nach Malaysia. 1950 wurde er für seine Verdienste im Kampf um Freiheit und Demokratie zum Ritter geschlagen und machte in den folgenden Jahren bei der BBC in London Karriere. Sir Hugh, wie er nun hieß, stieg 1960 zum Generaldirektor auf und blieb fast ein Jahrzehnt im Amt. Da war er bereits zum zweiten Mal verheiratet. Sein Privatleben war turbulent und wurde zum Politikum, als 1966 auch seine zweite Ehe in die Brüche ging.
Man wusste nie genau, was für ihn absolut verbindlich war, woran er konsequent festhalten würde. Man hatte das Gefühl, bei seinem Mangel an Wertvorstellungen und Bindungen war er zum Verrat an allem und jedem imstande.
So ereiferte sich ein ehemaliger leitender Angestellter der BBC. Es waren eben die Jahre vor 1968, als die Affäre eines Ministers mit Christine Keeler noch den Rücktritt einer britischen Regierung auslösen konnte.
Wie wird man heutzutage? Sie gehen zur Misswahlkonkurrenz mit wallendem Haar.
Nach seiner Scheidung 1969 heiratete Sir Hugh die Kabarettistin und Schauspielerin Tatjana Seiss, seine große Liebe. Sie kannte er bereits aus seiner Zeit beim NWDR. In Deutschland blieb Green immer ein gern gesehener Gast. Julia Dingwort-Nussek hat ihn vor seinem Tod 1987 noch einmal getroffen.
Und das war sehr erschütternd. Er hatte vorher schon seine Frau verloren, Tatjana Saas, und er wirkte alt und ausgebrannt. Und es tat mir beinahe leid, ihn nicht in Erinnerung behalten zu dürfen, wie er damals als unser Chef in Hamburg gewesen war. Und es war natürlich gewöhnungsbedürftig, nicht mehr Mr. Green sagen zu dürfen, sondern Sir Hugh.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Hugh Carlton Green, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Komponisten Paul Hindemith.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.